Das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Und wir hatten am Mittwoch angekündigt, dass wir Besuch haben werden heute. Das ist der Fall. Daniel von der Initiative zum Gedenken an Achille John ist heute mit uns im Studio. Hallo Daniel.
Hallo, das ist super, dass das geklappt hat. Wunderbar.
Ja, finde ich auch. Quietschende Mikrofone sind ein Kennzeichen, ein Qualitätsstandard sozusagen des FSK.
Ja, sehr schön in den neuen Räumen. Die gab es damals ja noch nicht, obwohl es das FSK, glaube ich, schon gab.
Ja, das FSK gab es damals noch am Pferdemarkt fast, im Schulterblatt. Mhm. Und tatsächlich, ich hatte angefangen, dir jetzt vor Beginn der Sendung zu erzählen, wie ich damals von dem Polizeimord an Achille John erfahren habe. Ich befand mich zufällig in der Nähe des, wie heißt das, Institut für Rechtsmedizin, nennt es sich zynischerweise.
Ja.
Und habe da sehr viel Polizei gesehen. Und dann habe ich angefangen, mich umzugucken und habe eine ganz kleine Demonstration gesehen, die zu dem Institut für Rechtsmedizin gelaufen war. Ich habe dann gefragt, was der Anlass ist und habe dadurch von dem Mord an Achille John erfahren. Und ich komme auch deswegen jetzt nochmal darauf, als ich zu Hause war, habe ich FSK angeschaltet und dort lief noch die Live-Berichterstattung von dieser Demonstration aus. Das war tatsächlich auch so ein dunkler Dezembertag. Achille John bezichtigt des Drogenverkaufs und ganz schlimm gefoltert in dem sogenannten Institut für Rechtsmedizin, bis er tot war.
Ja, also man muss dazu sagen, dass Achille John ja auch kein Einzelfall war. Also vielleicht erstmal vorneweg, Achille John ist der Name, den sich Michael Paul Wabisi hier in Deutschland gegeben hat. Ich würde weiter Achille John trotzdem sagen, weil wir ihn leider nicht fragen können, ob er hier lieber mit seinem Alias genannt werden möchte. Und ja, war kein Einzelfall. Es sind insgesamt 530 Brechmitteleinsätze durchgeführt worden am Institut für Rechtsmedizin, 20 davon unter auch von den, ich sag mal, Folterknechten so genannten Gewalt ein, also mit Gewalt. Vielleicht an der Stelle auch direkt so der Punkt, auch die Frage vorneweg, was ist eigentlich Folter? Man würde es landläufig als Erzwingen von Beweismitteln durch Gewalt bezeichnen. Das hat ja auch immer den Aspekt der sogenannten peinlichen Leibstrafe, die ja eigentlich mit der Aufklärung abgeschafft werden sollte, nämlich dass man mit sozusagen die Strafe auf dem Fuß folgen lässt, ohne juristische Intervention. Und das ist ganz klar der Fall, wenn ich quasi eine Hausdurchsuchung in deinem Körper mache, mir gewaltsam Zutritt verschaffe zu dem Körper, dann ist das schon eine Art von sehr extremer Gewalt, von traumatisierender Gewalt. Also wenn ich als Betroffener nicht mehr in der Lage bin, quasi mein Körper Äußeres zu schützen, wenn das gewaltsam überwunden wird, mein Widerstand, dann ist das auch Folter. Und es ist doch sehr irritierend, dass wir in dieser Stadt, dass es immer noch einen Aufschrei gibt, wenn das so gesagt wird. Vielleicht sollte man, ich lese es gleich mal vor, was da passiert ist mit Achille John, aber vielleicht sollte man zu dem Punkt auch sagen, als du die Demonstration geschildert hast, die Ärzteopposition in Hamburg hatte das ja schon lange als solches bezeichnet. Und die Ärzteopposition, dann hat die Hamburger Ärzteschaft hat gesagt, das dürfen Ärzte nicht machen. Der Vorsitzende des Marburger Bundes, Herr Montgomery, hat dann 2002 auch gesagt, das soll man nicht machen. Der Deutsche Ärztetag hat gesagt, das soll man nicht machen. Es haben sich 57 Anästhesisten am UKE geweigert, sich daran zu beteiligen. Das muss man sich mal vorstellen. Da haben dann Ärzte gegen Ärzte sich entschieden, haben einer dienstlichen Weisung des Vorgesetzten widersprochen. Und schließlich hat der Europäische Menschenrechtsgerichtshof entschieden, dass es sich dabei um eine entwürdigende Behandlung nach der Folterrechtskonvention handelt. Und trotzdem besteht die Hamburger Stadtgesellschaft darauf, dass das alles okay gewesen ist. Und ich zitiere gleich nochmal aus einer Sitzung der Hamburger Bürgerschaft des Wissenschaftsausschusses, wo klar wird, das, was da passiert ist, ist breiter Konsens gewesen in der Hamburger Bürgerschaft, in der Hamburger Stadtgesellschaft. Und es gab auch einen breiten Auftrag, sowohl an die Polizei als auch an das UKE, diese Folter durchzuführen. Und das müsste eigentlich bearbeitet werden in Hamburg, um dieser Sache gerecht zu werden. Das ist vielleicht für Leute, die nach 2000 oder 2001 nach Hamburg gekommen sind, eine irritierende Situation. Aber es ist tatsächlich so, dass hier in Hamburg systematisch über Jahre gefoltert worden ist. Bis 2006 eben mit der Androhung von Gewalt, bis 2020 noch auf freiwilliger Basis. Und die freiwillige Basis bei diesen Brechmitteleinsätzen sieht dann so aus, dass man festgenommen wird. Man wird mit Blaulicht ins UKE gefahren. Man wird dort dann in die Räume eines Krankenhauses verbracht. Und das ist vielleicht mit einer der schlimmsten Momente. Polizeigewalt ist ja sozusagen mit der Tätigkeit von Polizei verbunden. Das ist deren Auftrag, das staatliche Gewaltmonopol auszuüben. Aber dann kommt man an einen Ort, der eigentlich ein Ort der Heilung ist. Da sollte es darum gehen, dass es mir danach besser geht. Und dann zu realisieren an dem Moment, dass die gesamte Kompetenz dieser Damen und Herren in Weiß sich gegen mich richtet. Ja, dass die nicht auf meiner Seite sind. Ich komme auch nicht mehr raus aus diesem Raum. Dafür sind die Polizisten da. Und dann wird gesagt, schlucken Sie jetzt diesen Sirup. Oder wir werden diesen Sirup mit Zwang zu ihnen einflößen. Heutzutage wird der letzte Teil dann nicht gesagt. Bis 2006 hat Herr Püschel dann auch im Ausschuss berichtet, hat er dann mit der Magensonde ein bisschen gewedelt und das hätte schon vollkommen gereicht. Also das, was man sich klassischerweise darunter vorstellt, wenn der Folterknecht die Instrumente zeigt, das hat hier stattgefunden in dieser Stadt und eben bis 2020 noch auf freiwilliger Basis, in Anführungsstrichen, eben bis zur Berentung von Herrn Püschel und einen Monat danach ist es dann eingestellt worden. Das ist schon gelinde gesagt irritierend, dass so strukturell rassistische Verhältnisse so lange aufrechterhalten werden konnten. Und an der Stelle muss man natürlich auch sagen, so eine Institution wie das UKE hat das ja die ganze Zeit gedeckt. Es sind verschiedene Leitungen über die Jahre hinweg gewesen. Zum Tod von Ahidi John war es Herr Jüde. Später waren es andere Leiter des UKEs, die immer Herrn Püschel gedeckt haben und die sich institutionell dahinter gestellt haben. Und darin besteht auch die Kontinuität zum Tod von William Tonombopta, der von vier Securities zu Tode gebracht worden ist und wo das UKE absolut nicht bereit ist, aufzuarbeiten, an welchem Punkt es sich dabei um Rassismus gehandelt hat. Und das ist so das Bittere in dieser Stadt, was die rassistische Polizei angeht, haben wir mit Yahya Jabi ja 2016 einen weiteren Toten gehabt, der in einer ähnlichen Art von Polizeieinsatztaktik zum Opfer gefallen ist. Und es hat kein Ende. Das ist für uns am 20. Todestag von Ahidi John eben auch ein zentraler Punkt, darauf hinzuweisen, dass es diese Kontinuitäten gibt und dass dieser strukturelle Rassismus aufgearbeitet werden muss. Und wenn man die Reaktion auf Kampnagel, also die Belegschaft von Kampnagel, hat sich in weiten Teilen distanziert von der Veranstaltung, die durch einen externen Anbieter mit Herrn Püschel, der ja dieses Jahr auch noch Hanseat des Jahres im Hamburger Abendblatt geworden ist. Also die Mitarbeitenden von Kampnagel hatten sich distanziert und da ist ein Aufschrei durch die Hamburger Blätterwelt gegangen, also vom Abendblatt bis zur Zeit. Mit einer drastischen Täter-Opfer-Umkehr, dann wurde dann plötzlich der alte weiße Mann zum Opfer, weil ihm eben diese Dinge vorgehalten worden sind, für die er nicht belangt worden ist. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Punkt, in Hamburg ist nie jemand belangt worden dafür. Das ist anders als in Bremen. In Bremen ist der Arzt, der das durchgeführt hat, ich glaube, 2 oder 3 Prozessen dann letztlich verurteilt worden. In Bremen hat der Bürgermeister gesagt, dass Henning Schärf, ist ja auch kein Unbekannter, das war der größte Fehler in seiner politischen Laufbahn, dass er diese Brechmitteleinsätze gedeckt hat. Der Polizeipräsident, der zwischenzeitliche von Bremen, hatte ein Foto von Laie Alama Condé, der 2005 ermordet wurde, in seinem Büro hängen, hat gesagt, das darf nie wieder passieren. Da sind wirklich die Lehrpläne quasi der Schüler, der Polizeischüler umgeschrieben worden. All das hat in Hamburg nicht stattgefunden. Ähnlich wie beim NSU ist auch Hamburg wieder mal die Stadt, in der es eben keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss dazu gibt, kein Strafverfahren gegen irgendeinen Beteiligten. Also es gibt einen Toten, es gibt eine Tat, aber es gibt keine Täter. Und das, um anzuschließen an den Anfang des Beitrages, von außen betrachtet ist das extrem irritierend, was hier in Hamburg passiert. Ne? Also ein Krankenhaus, ein Arzt, der entgegen seiner gesamten berufsständischen Gremien in seinem Institut entwürdigende Praktiken ausführt, eine Bürgerschaft, die nicht bereit ist, diesen Fehler irgendwie zu reflektieren. Also ich sage das jetzt nicht aus dem hohlen Bauch raus. Am 20.10. gab es eine Debatte in der Hamburger Bürgerschaft, angestoßen von Dennis Celik und der Fraktion der Linken, die einen Gedenkort für Achidi John eingefordert haben. Und es haben sich wieder alle anderen Parteien dagegen ausgesprochen. Die Grünen mit eher halbherzig. Peter Zamori hat gesagt, ach, ihm tut es leid, dass er damals nicht stärker dagegen angegangen ist. Ich nehme ihm das ab, bloß vielleicht als Erinnerung, grüner wird's nicht. Ne? Also das ist eine Regierungsfraktion. Die Wissenschaftssenatorin ist eine Grüne. Ich nehme Herrn Zamori ab, dass er das persönlich, dass ihn das mitgenommen hat. Daran unterscheidet er sich sicherlich von vielen in diesem Parlament. Aber wenn man eben den Ball hat, muss man auch verwandeln, um es in St. Pauli-Sprech zu sagen, beziehungsweise wenn man an der Regierung ist, dann muss dem auch mehr folgen. Also die Justizsenatorin hat das jetzt, nachdem Herr Püschel in Rente gegangen ist, gesagt, es gibt jetzt eine andere Gefahreneinschätzung oder Güterabwägung und deshalb werden die Brechmitteleinsätze nicht mehr durchgeführt. Das ist wohlfeil, wenn der Folterknecht von Bord gegangen ist, zu sagen, ja, dann machen wir das jetzt halt nicht mehr. Denn wie Herr Zamori festgestellt hat, es gab in Hamburg einfach keinen Arzt in der Patientenbetreuung, der in Hamburg bereit war, das durchzuführen. Also es war für die Hamburger Polizei ja nicht einfach, jemanden zu finden. Und Klaus Püschel ist bundesweit der absolute Experte. Man darf nicht vergessen, dass dieses Urteil vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, das ja von jemandem aus dem Ruhrgebiet erfochten worden ist, der Gutachter dort war Klaus Püschel für die Bundesrepublik Deutschland. Ja? Der Gutachter auf der Seite der Brechmittelärzte in Bremen war Klaus Püschel. Klaus Püschel ist die Koryphäe auf der Seite der Verfechter der Brechmitteleinsätze. Und es ist anscheinend immer noch kaum möglich, in Hamburg das Wort sozusagen gegen ihn zu richten. Da springen ihm dann sofort das Hamburger Abendblatt und andere Blätter bei. Das ist schon eine bittere Bilanz, weil auf dem Planeten außerhalb Hamburgs die Sache eben auch komplett anders eingeschätzt wird. Also selbst Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg haben keine Brechmitteleinsätze damals gemacht. Und Hamburg, also Bremen hat am längsten Brechmitteleinsätze gemacht, ungefähr doppelt so viele wie Hamburg. Aber auf Hamburg und Bremen entfallen eben der allergrößte Teil der Brechmitteleinsätze. Und Bremen geht damit anders um. Die Bremer Bürgerschaft hat im letzten Jahr die Betroffenen der Brechmitteleinsätze um Entschuldigung gebeten. Und das ist wichtig, die Formulierung um Entschuldigung gebeten. Man kann sich ja nicht selber entschuldigen, das hätten manche wohl gerne. Es soll jetzt einen Gedenkort geben für Laia Alamakonde, für den auch eine höhere fünfstellige Summe zur Verfügung gestellt wird. Und die soll bewusst an einem zentralen Ort Bremens aufgebaut werden, weil es eben eine Sache ist, die die gesamte Bremer Stadtgesellschaft betrifft. Und es ist ja heute auch noch so, dass die Polizei sich in Hamburg immer auf die Beschwerdelage der Bevölkerung bezieht, wenn sie ihre Einsätze beispielsweise an einer Hafentreppe durchzieht. Also es ist ein Thema, was die gesamte Stadtbevölkerung oder Stadtgesellschaft aufarbeiten muss, sich dem zu stellen, dass Rassismus tötet und dass dieser Rassismus eben aus den eigenen Reihen gekommen ist und nicht von Nazis, mit denen auf die man im Ostdeutschland zeigen kann, sondern das ist ganz ordentlich gelaufen hier in Hamburg. Im weißen Kittel von gut bezahlten Fachkräften wurde hier gefoltert und man hat es eben einfach nicht als solches gesehen und sieht es immer noch nicht als Folter.
Ja, Du endest mit dem Wort, welches ich als erstes jetzt nochmal in Erinnerung gerufen hätte, aus deinem Eingangsvortrag, nämlich der Begriff der Folter. Ich habe, wir haben ja im Dezember Transmitter auch einen Text, und in dem Kontext habe ich selber nochmal für mich die Schleife durchlaufen. Was genau ist Folter in diesem Kontext? Und du hast es jetzt gleich zu Beginn definiert als Beweiserbringung durch Gewalt. Für mich hatte ich so den Begriff des erzwungenen Geständnisses durch Gewalt in diesem Kontext.
Ja.
Und diese Gewalt ist in dem Text auch ganz krass geschildert, wie es konkret bei Achidi John passiert ist. Ich erinnere mich selber noch an die damaligen Berichte, das Festhalten durch 5 PolizistInnen, weil er sich gewehrt hat, logischerweise, gegen diese Gewalt, um ihnen dann dieses Brechmittel einzuflößen. Und es ist in dem Text mit einer Triggerwarnung versehen, was ich auch sehr gut fand, weil es wirklich so krass abläuft, auch in der nachträglichen Schilderung, dass man schon irgendwie eine gute Konstitution haben muss, um das überhaupt an sich ranlassen zu können. Der Begriff der Folter ist also tausendfach belegt durch diesen Vorgang, aber auch durch diverse Feststellungen aller möglichen Institutionen. Ich glaube, das war der Europäische Gerichtshof oder so.
Ja, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof.
Menschenrechtsgerichtshof. Und wir dürfen uns nochmal an die Zeit damals erinnern. Das war zwar bereits die Schill-Regierung, in deren Verlauf das geschehen ist, kurz vielleicht so 2 Monate nach der damaligen Wahl. Aber es war eine damals auch rot-grüne Regierung, die diese Folter eingeführt hat. Und wenn man das jetzt nochmal in den Kontext nimmt, dessen, was du gerade geschildert hast, wie die jetzige rot-grüne Regierung sich dazu stellt, auch ja mit einem, glaube ich, Arzt als Bürgermeister an der Spitze, ne? Tschentscher ist, glaube ich, Arzt.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Das ist einfach unfassbar, und du kontextualisierst aber auch gleichzeitig die Stadtgesellschaft.
Ja.
Mit dem Armblatt beispielsweise und vielen anderen Institutionen, die dieses und andere Dinge will.
Ja.
Offensiv will. Das hat gerade die Auseinandersetzung um Kampnagel oder um Püschels Auftritt auf Kampnagel nochmal ganz deutlich gezeigt. Sie wollen einen Rassisten, der für sie in der Öffentlichkeit steht.
Ja.
Und sie wollen einen Folterer, der für sie in der Öffentlichkeit steht. Also der ganze Vorgang verweist auf den gesellschaftlichen Zustand ganz besonders in Hamburg und nicht nur in Hamburg.
Ja, vielleicht muss man an der Stelle nochmal sagen, dass eine Schwierigkeit ja bei dem Benennen von institutionellem Rassismus immer ist, dass sozusagen der Rassismus nicht im also zwischen zwei Personen stattfindet, sondern in den Routinen angelegt ist. Vasilis Tsianos hat es in dem tollen Artikel, die Stop and Search, die Hautverdächtigen, so gut beschrieben, dass es eben das Problem, dass wenn in dem Moment, wo Ahidi John in der Streife saß, war ja sozusagen schon die komplette rassistische Szenerie durchlaufen, dass es eine Zuschreibung gibt, gefährlicher schwarzer Mann ist Drogendealer und den nehmen wir jetzt mal mit. Also dieser ganze institutionelle Rassismus, der sich ja in Arbeitsroutinen auch schon niedergeschlagen hat, ich sage das deshalb an der Stelle, weil rund ein Viertel aller Brechmitteleinsätze ist gegen Leute angewendet worden, die überhaupt gar keine kein BTM mit sich geführt haben. Das ist ja exzessive Gewalt, die angewendet worden ist gegen Menschen, die unschuldig waren. Ja, das ist das, was wir mit Entschuldigung und Entschädigung als Forderung auch haben. Nicht nur diejenigen, quasi die, also es sind einfach auch ganz viele, die nicht einmal BTM dabei hatten, und das sind Mengen, wo selbst die Staatsanwaltschaft Anfang der 90er gesagt hat, also die Staatsanwaltschaft hat selber gesagt, nein, Brechmitteleinsätze machen wir nicht, das, was an BTM rauskommt, ist viel zu wenig. Das ist unverhältnismäßig, ja. Davon ist man später abgewichen, aber es gibt ja auch ein Gutachten von Püschel von 1991, der sagt, Brechmitteleinsätze sind viel zu gefährlich, das soll man nicht machen. Da hatte sich ja heutzutage, mag er sich dann da nicht mehr, das ist dann eine andere Güterabwägung gewesen, aber auch die Staatsanwaltschaft sagt, das ist eigentlich belanglos, was man da zu Tage fördert, und darüber hinaus ein Viertel der Leute hatte überhaupt gar kein BTM bei sich und sind offensichtlich ja Opfer geworden dieser rassistischen Projektion, die gedeckt ist damals durch das Handlungskonzept St. Georg, wo die weiß imaginierten Opfer, die unschuldigen Opfer, das ist ja auch ein großes Problem in der Drogenpolitik, dass man ja auch die Suchtmittel konsumierenden Leute überhaupt nicht ernst nimmt, wenn man sie einfach in dieser Figur Opfer hält. Und der entspricht immer der böse, also der die Angst vom schwarzen Mann, ne? Ja. Jung, körperlich überlegen, fit und so weiter und so fort. Und es gibt aber noch eine dritte Person, die nicht benannt ist. Krüper Gümüşay hat es immer so schön beschrieben. Es gibt die Benennenden und es gibt die Benannten. Und die Leute, die hier Drogenarbeit machen, sind die Benannten. Die werden beschrieben als Dealer. Und es gibt aber welche, die sie als solche bezeichnen. Und das ist in dem Fall, sind das die alten weißen Männer. Das mag die Polizeieinsatzleitung sein, das mag Herr Püschel sein, das mögen imaginierte oder auch ganz reale Journalistinnen sein, die ja immer in der Güterabwägung sich diese jungen schwarzen Männer rauspicken, weil die imaginiert etwas Böses getan haben sollen. So, ne? Also man projiziert, also dieser ganze Mechanismus hat stattgefunden, bevor dieser Mensch im Auto sitzt. Und wenn er im Auto sitzt, wird er in ein Krankenhaus gefahren, wo ein technischer Ablauf stattfindet, der natürlich auch bei einem Kind gemacht wird, das irgendwie Putzmittel geschluckt hat. So, ne? Und darauf bezieht sich dann so ein medizinischer Kontext, sagt, wieso, das machen wir doch häufiger, ne? Bloß. Und zum Teil auch bei einem Kind natürlich gegen den Willen des Kindes. Also erstens ist es auch bei einem Kind traumatisierend, wenn das nicht vermittelt wird, was da passiert. Aber es ist ja nicht so, als würden diese Leute freiwillig dahin fahren. Und das macht den entscheidenden Unterschied bei einer Traumatisierung, dass es eben gegen den erklärten Willen, ja. Es ist eine Überwältigung dieser Personen. Da werden Körpergrenzen, wie gesagt, nicht eingehalten. Da wird invasiv in den Körper gegangen, um etwas rauszuholen. Und das entwürdigendsten, fast noch am entwürdigendsten ist, dass nachher das Erbrochene wichtiger ist als die Person. Ja, also es wird aufgeführt, wie viele Kügelchen Kokain kommen da raus. Es wird, steht da nicht drin, wie geht's der Person. Da wird auch keiner gewesen sein, der gesagt hat, oh, das war jetzt heftig, wollen Sie drüber reden, kommen Sie nächste Woche nochmal wieder, wie geht es Ihnen? Nein, gar nicht, sondern das Erbrochene ist das Wichtige. Und das alles sozusagen findet in einem cleanen Ablauf statt, der so gar nichts von dem hat, was die Mehrheitsbevölkerung sich unter Rassismus vorstellt. Nämlich das Beleidigen, Herabwürdigen, Beschimpfen. Das hat, wie der Hamburger Polizeiskandal gezeigt hat, in der Wache von deren Beamte Achidi John auch festgenommen worden ist, der Wache 11 in St. Georg, hat ja alles auch stattgefunden. Und ich bin mir sicher, dass es auch heutzutage in abgeschwächtem Maße stattfindet. Sonst kann man diese Taskforce-Arbeit, glaube ich, nicht machen. Aber das hat alles stattgefunden, bevor er dort im Krankenhaus landet. Und wenn wir dann in diese Sitzung des Gesundheitsausschusses, des Wissenschaftsausschusses gehen, dort ist das dann ganz, ganz weit weg. Also da sitzen dann Juristen und Mediziner und unterhalten sich darüber, ist das denn in der Güterabwägung, also ist das nicht sehr gefährlich, wenn da diese Kügelchen aufgeben, kann es da eine Intoxikation geben und so weiter und so fort. Also das ist ungefähr so, als würde man sich mit in der Frontex-Einsatzleitung darüber auseinandersetzen, ob man die Leute jetzt aufnimmt auf dem Boot oder ob es nicht besser ist, wenn das die Leute von Sea-Watch oder so machen. Da wird gar nicht mehr in Frage gestellt, dass man vielleicht diese ganzen Einsätze lassen sollte im Mittelmeer, dann könnten die Leute einfach rüberkommen und nicht wie der bekannte Turnschuh, der es eben leichter hat, als die Menschen übers Mittelmeer zu kommen. Will sagen, das ist für die Beteiligten, wenn sie da im Wissenschaftsausschuss am 17.12. sitzen, eine ganz cleane Angelegenheit. Und dann ist es auch leicht, das zu bedauern. Und auch jetzt in der Bürgerschaft haben das alle bedauert irgendwie. Aber da ist man dann schon ganz weit weg von dem, was der manifeste Rassismus ist. Und das macht es so schwierig im strukturellen Rassismus, im institutionellen Rassismus, wenn das, wie gesagt, schon in Routinen geronnen und in Normen festgelegt worden ist, das rassistische Verhältnis, das überhaupt noch zu benennen. Und an der Stelle ist natürlich auch es eine geübte Abwehrstrategie, Rassismus nur als individuelles Fehlverhalten zu sehen und sich zu weigern, Rassismus als strukturierendes Element in der polizeilichen Arbeit und in der juristischen Arbeit und in der medizinischen Praxis überhaupt anzuerkennen. Dafür gibt es keine Blaupause, und beim Hamburger Polizeiskandal, bei dem diese Scheinerschießungen im Hafen ja auch publik geworden sind, muss man sich auch vor Augen führen, da sitzen weiße deutsche Polizeibeamten, die gegen weißen deutschen Polizeibeamten aussagen vor weißen deutschen Juristen und Parlamentariern, und am Ende kommt man zu dem Schluss, das war nicht okay. Ja, da ist eine einzige schwarze Person befragt worden. Niemand hat dort nachgefragt, wie es den Leuten eigentlich damit geht. Was sind eigentlich die Ursachen und Gründe dafür, dass sie diesem beschissenen Gewerbe nachgeht? Und ich meine, die Beschäftigungsverhältnisse sind beschissen dabei. Ja, also wer beim Wetter wie heute, Schneeregen, Minusgraden, auf der Straße aus dem Mund irgendein Krams verkauft, das sind doch keine Beschäftigungsverhältnisse. Also jede Person, die einigermaßen gewerkschaftlich organisiert ist, würde da Sturm laufen gegen die Arbeitsverhältnisse, die es im BTM-Handel gibt. Und ich wette, sobald das legalisiert ist, werden diese Jobs von weißen Deutschen im Kittel übernommen werden. Und dann werden diese Arbeitsrechte durchgesetzt. Ja, es geht nicht um das BTM, sondern der Punkt ist, dass also von allen Beteiligten am Drogenhandel in Hamburg, ja, wird ja nur das ganz kleine Segment der ambulanten Straßenhändler mit schwarzer Hautfarbe attackiert. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wer von den Hörern hier die eine oder andere Droge konsumiert, aber ich bin mir relativ sicher, dass der allergrößte Teil der Drogen, die hier von den Hörern konsumiert werden, nicht von schwarzen Händlern auf der Straße gekauft worden ist. Das ist, ich will es mal so sagen, Teil des Stadtmarketing. Ja, das sind Touristinnen, die das kaufen an der Balduin-Treppe oder so eine Art Elendsökonomie von Leuten, die sozusagen von der Gesellschaft an den Rand gestellt worden sind. Es gibt Kriminologen, die sagen, also vom Drogenhandel in St. Pauli Süd macht der ambulante Straßenhandel ungefähr 5% aus. Aber das wird komplett als, also von der weißen Mehrheitsgesellschaft eben als der Drogenhandel wahrgenommen. Und wenn man die Frage hört, ja wieso, die Drogendealer sind doch alle schwarz, kann man nur sagen, ja, sie sind alle schwarz, weil ihr die Weißen nicht seht. Also das ist, und das ist ein strukturelles Element, also das schon so weit geronnen ist in eine Figur, nämlich die des Dealers, dass es gar nicht mehr möglich erscheint, das Thema jenseits dieser Figur zu denken. Und deshalb würde ich zum Beispiel als eine der Praxen oder eine der Schlussfolgerungen aus diesen 20, 30 Jahren Drogenpolitik in Hamburg sagen, ich fände es gut, wenn in der Presse der Begriff Dealer nicht mehr verwendet wird. Dieser Begriff hat sich komplett, sozusagen es ist nur eine toxische Figur, die der weder der Lebensrealität der Drogenarbeitenden gerecht wird, sondern einfach nur ein Gefäß ist für rassistische Projektion. Und deshalb sollte man den Begriff Dealer einfach nicht mehr verwenden.
Auf eine Weise hast du jetzt dargestellt, wie der Diskurs um Drogen verbunden mit dem Diskurs um Verkaufen von Drogen die Gesellschaft strukturiert über die Institutionen, aber auch über sowas wie einen Diskurs in der Stadt. Ich erinnere mich, während du vorträgst, an periodisch auftauchende Taz-Artikel. Wieder gab es einen brutalen Polizeiübergriff gegen Menschen schwarzer Hautfarbe. Also wirklich periodisch, alle 2 Monate, oft in St. Pauli oder in Innenstadtbereichen. Und mehr oder weniger zufällig, manchmal weil Eltern über eine bestimmte Verankerung verfügen, werden diese Fälle überhaupt öffentlich. In anderen, das lässt darauf schließen, dass sehr viel mehr Fälle stattfinden, die nicht öffentlich werden. Und alle sind damit verbunden, dass quasi, also mir, wenn du so vorträgst, kommt mir das Bild anhand auch der Erinnerung an bestimmte Artikel. 1, 2 oder 3 PolizistInnen gehen irgendwie irgendwo längs, sehen einen Menschen schwarzer Hautfarbe, identifizieren ihn in ihrem Raster sozusagen und schon wird diese Person gestellt. Und nicht nur das, sondern sie wird sofort in einer Weise gestellt, dass darin eine Bezichtigung liegt.
Ja.
Du hast eine nicht weiße Hautfarbe, also bist du ganz bestimmt kriminell.
Ja.
Und ab dem Denkvorgang bereits beginnt die Kriminalisierung, die sehr schnell auch so enden kann, dass die Person sich auf der Polizeiwache im Polizeiauto oder an anderen Orten wiederfindet. Das ist das Bild, was ich mir jetzt nochmal wachgerufen hat bei deinem Vortrag.
Ja, das ist ganz zentral. Also St. Pauli ist überhaupt nicht cool, ne? Wenn du jung bist und bist schwarz und bist männlich, dann geh nicht nach St. Pauli. Und das ist nicht eine neue Sache. Das hat der Vorsitzende der Afrikanischen Union in den 90er Jahren auch schon mal in der Taz gesagt. Ne? Man weiß doch, dass man da nicht hingehen darf. Und das ist heute noch so, dass junge schwarze Männer tunlichst mal, wenn sie denn aus Hamburg sind und die Verhältnisse kennen, das muss man ja dann erstmal lernen, diese Stadtteile meiden. Ich bin mittlerweile glücklicherweise zu alt, um so wahrgenommen zu werden oder mache nicht den Eindruck, dass ich so schnell rannen könnte. Dann ist man eben nicht in St. Pauli. Und das ist, ich würde es als rassistische Säuberung bezeichnen. Ne? Also die Taskforce Drogen hat, damit brüstete sie sich, seit ihrem Bestehen mehr als 200.000 Personenkontrollen durchgeführt. Der allergrößte Teil davon führt zu Platzverweisen. Und das ist der Kern des Ganzen. Es geht darum, junge schwarze Männer aus diesen Stadtteilen zu entfernen, aus dem öffentlichen auf der öffentlichen Wahrnehmung. Und die ehrlicherweise heißt diese Taskforce aktuell ja auch Taskforce gegen die öffentlich wahrnehmbare Drogenkriminalität. Ist ja nicht die Taskforce gegen Drogen, was immer das sein mag, sondern gegen die öffentlich wahrnehmbare. Und wer ist öffentlich wahrnehmbar? Eben die Benannten, um mit Kübra Gümüşay darauf zu antworten, ne? Die Benannten, diejenigen, die markiert sind als vermeintliche Drogendealer. Die Linke stellt diese kleinen Anfragen ja alle Vierteljahr und fragt dann auch immer nach, wie viel BTM dann festgestellt worden ist. Und die Antwort ist regelmäßig, dass das nicht erhoben wird, weil das einfach zu viel Aufwand ist. Also das hört sich jetzt erstmal polemisch an, wenn ich sage, das ist eine Taskforce zur rassistischen Säuberung dieser Stadtteile. Nein, das ist das, was die Zahlen sagen. Das ist auch das, was der Name dieser Taskforce sagt. Das ist das, was sie tun. Sie erteilen Platzverweise. Also der Anteil an Personen, die dabei festgenommen werden oder mitgenommen werden, also das muss ja nicht viel sein. 1,65 Gramm haben bei Yahya Jabi dafür gereicht, in Untersuchungshaft zu kommen. Aber selbst das ist nur bei einem Anteil von unter 5% dieser Kontrollen der Fall. 95% oder mehr als 95% dieser Kontrollen sind eben einfach nur da, um schwarze junge Männer zu kontrollieren, sie des Feldes zu verweisen. Und das ist eine Sache, für die die Anwohnerinnen und Anwohner, die die Polizei gerufen haben, die Polizei ja auch gut finden. Also es ist ja in St. Pauli Süd nicht so, als würden die Nachbarinnen reihenweise aus dem Fenster hängen, die Polizei beschimpfen. Also wenn man nicht gerade in der Hafenstraße landet, auch da ist es umstritten. Das bezeichnet sozusagen dieses strukturelle Element da drin, ja, dieses Schauspiel. Also wenn ich selbst als antirassistisch eingestellter Polizeibeamter in St. Pauli Süd Fußstreife laufe, bin ich Teil einer rassistischen Inszenierung und einer rassistischen Maschinerie, die da läuft, des institutionellen Rassismus dieser Drogenpolitik. Und diese Ebene zu benennen, das ist das, was Vasilis Tsianos eben gesagt hatte, ist eben sehr schwierig, weil die einzelnen Beamten sofort auf Zinne sind und sagen, sie wollen noch nicht sagen, dass ich Nazi bin. Nein, ich will nicht sagen, dass du Nazi bist, aber du sagst, Rassisten sind nur Nazis und ich sage, Rassismus funktioniert anders und ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Und ich befürchte, dass wir größtenteils es mit so einem Rassismusbegriff auf Kindergartenniveau haben. Und selbst da würde ja die Erzieherin, der Erzieher irgendwann sagen, so, jetzt entschuldigst du dich dafür. Aber das passiert nicht. Also vielleicht ist es nicht mehr auf Kindergartenniveau, wie wir das hier verhandeln. Leider allerdings mit tödlichem Ausgang und mit viel Schäden, die das bei den Betroffenen nach sich zieht, die aber nicht vertreten sind in den Medien. Also jedes Jahr im Dezember veröffentlicht das Hamburger Abendblatt die Fotos der eigenen Redaktion. Schaut da mal rein, googelt es mal und wenn ihr irgendeine Person findet, die vom äußeren Erscheinungsbild eine eigene Rassismuserfahrung haben könnte, dann schickt mir dieses Foto gerne zu. Ich habe in den letzten Jahren keine Person ausmachen können, die in das Raster fällt der Taskforce Drogen. Und als vor wenigen Jahren in St. Georg jemand niedergeschossen worden ist von der Polizei und die Demonstration war Stop shooting us, this is not America, war es vollkommen klar für die Beteiligten, für das Abendblatt und die Polizei, dass man eben nicht der Community zuhört. Und das wäre vielleicht ein ganz, neben dem Nichtverwenden des Wortes Dealer, auch so ein Auftrag in die die Hörerschaft. Hört doch mal zu, wenn die Leute erzählen, die betroffen sind von diesen rassistischen Polizeieinsätzen. Denn diese Stimme wird nicht gehört. Und darin besteht eben auch ein ganz zentraler Ausschluss. Es wird bei den Polizeieinsätzen in St. Pauli und in St. Georg eben auch so getan, als gäbe es gar keine schwarzen Hamburgerinnen. Ja. Also ich musste das selber meiner Tochter irgendwann erklären, wieso sitzt ein Polizeibeamter bei uns im Müllraum? Ne? Dann muss ich sagen, ja, die sind der Ansicht, dass, und jetzt nenne ich nicht die Namen, die und die und die Personen böse sind. So, unsere Nachbarn. Ah ja, okay. Ja, aber die verkaufen eine Sache, das ist nicht legal, das ist ungefähr so gefährlich, aber weniger tödlich als der Alkohol, der nebendran im Kiosk verkauft wird. Ja, die sind zum Teil obdachlos, dies, das. Versuche ich dann meiner Tochter zu erklären. Und aber was macht das mit den schwarzen Kindern in der Stadtteilschule am Hafen? Was macht das mit den schwarzen Kindern im Stadtteil? Wir müssen darüber reden, was das mit den Jungs macht, die jetzt am Rande von der Black Lives Matters Demo, also All Cops are B-Punkt, gesagt haben, eine T-Shirt nicht mal gesagt haben, sondern ein T-Shirt angehabt haben und dafür dann platt gemacht worden sind. Also bei einer Demonstration, eine Kritik an der Polizei zu äußern auf einer Demonstration, die zum Gegenstand eben die Kritik an der Polizei hat, so wie erkläre ich denen das? Ja, wer denkt daran, was das mit Assad beispielsweise macht? Und wie geht's dann weiter mit den Kindern? Wer kümmert sich um den schwarzen Nachbarn, der vom Deutschkurs kommt und an der Reeperbahn auseinandergenommen wird von der Zivilstreife? Glücklicherweise hat er einen Prozess geführt, hat Recht bekommen darin, dass das Racial Profiling gewesen ist, aber das passiert viel zu selten. Und eigentlich müsste in St. Pauli auch mal gesagt werden, die Leute gehören hierhin wie Punks und Pommes, ja. Es gab immer Leute, also an der Hafentreppe gab es, damals wurde das Schwarzmarkt genannt, jetzt ist es ein von Schwarzen dominierter Verkaufsplatz an der Stelle, schon nach dem Krieg. Es ist, also wo, wenn nicht da, sollte das passieren? Also wir sind eine Metropole. Wenn wir so tun, als würde das nicht stattfinden und so eine Hygiene im öffentlichen Raum betreiben, dass sowas nicht stattfinden kann, dann sollte sich Hamburg ernsthaft überlegen, ob es überhaupt eine Metropole sein will. Abgesehen davon, da schließt sich dann der Kreis nochmal, sind die meisten Kundinnen dort eben gut bezahlte oder auf jeden Fall nicht arme, nicht prekäre Touristen und Touristinnen, die mit dem Auto da vorbeifahren und sich auf dem Weg zum Club irgendwie nochmal was holen. Das ist Teil eigentlich des Stadtmarketings und an der Stelle fände ich zum Beispiel wichtig, auch mal über die ökonomische Basis zu reden und zu sagen, ja, das ist Drogenarbeit, das ist ein harter Job, ja, keiner will den machen. Eigentlich müssten die Anwohnerinnen in St. Pauli froh sein, dass es Leute gibt, die diesen Mist machen, ja, und diesen Kram verkaufen an Leute, die auf dem Weg zum Club sind, und stattdessen werden die Leute platt gemacht. So, ne? Und es geht dabei größtenteils um Ökonomie und es geht um Armut. Es geht um rassistischen Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt. Da hätten wir dann noch eine Ebene strukturellen Rassismus oder zumindest auch ja strukturell und auch institutionellen Rassismus, der dabei unsichtbar gemacht wird, dass diese Leute eben auch bei dem, was sozusagen es an Jobs gibt im Drogenbusiness, eben den beschissensten Job haben. Also ich werde jetzt nicht fordern, dass sie bessere Jobs in diesem Bereich kriegen, sondern ich muss natürlich an dieser Stelle auch fordern, dass es Arbeitserlaubnisse gibt, dass es eine Perspektive gibt für diese jungen Leute, die Drogenarbeit machen, denn keiner von denen möchte das doch machen. Ja, also das ist doch ein Scheißjob. Und wenn von den Hörerinnen und Hörern hier Leute sind, die einen Gelegenheitsjob haben, dann könntet ihr ja mal an die Balduin-Treppe gehen und den Leuten anbieten. Also ich vermute mal, dass sehr viele Leute von denen, die da arbeiten, dann sagen, okay, der Job ist besser. Also viele von, das ist ja nur eine Drehtür. Die meisten versuchen irgendwie in Hamburg anzukommen und einen anderen Job zu finden. So, das ist eine Armutsökonomie.
Wir haben, wie soll man sagen, die Sphäre, in der vermutlich Achidi John gelebt und gearbeitet hat, möglicherweise gelebt und gearbeitet hat, ist vielleicht noch besser ausgedrückt, quasi in die Jetztzeit projiziert, um nochmal zu verstehen, wie es funktioniert, dass ein Mensch durch Polizei und Ärzteschaft umgebracht wird. Nämlich in diesem Kontext, in diesem gesellschaftlichen Mechanismus, institutioneller Rassismus, gesellschaftlich geframed oder noch besser gewollt. Nachher werden sie dann sagen, oh, das haben wir nicht gewollt. Oh, das ist uns unangenehm. Aber die Tendenz geht vielleicht auch eher dahin zu sagen, hat er sich doch selbst ausgesucht. Jetzt wird dieses Wochenende im Zeichen von Veranstaltungen stehen, weil das jetzt sich zum der Tod von Achille John sich zum 20. Mal jährt. Heute Abend, am Freitagabend im Kolibri, gibt es nochmal eine öffentliche Informationsveranstaltung. Mhm. die du vielleicht noch ein bisschen darstellen kannst. Und wenn ich das richtig verstanden habe, morgen eine Kundgebung am UKE.
Nee, nicht morgen, sondern nächste Woche Freitag.
Okay.
Am 10. Gibt es eine Kundgebung ab 15 Uhr am UKE Haupteingang. Wir hoffen, dass das auch aufgrund der Corona-Lage dann noch möglich sein wird. Und dann gibt es im Anschluss auch noch die Möglichkeit, am Institut für Rechtsmedizin ein kurzes Gedenken zu halten. Heute Abend ist eine Veranstaltung in der GWA St. Pauli. Wir sind ganz froh, dass wir Leute von der Bremer Initiative gegen Brechmitteleinsätze da haben, die uns schildern können, wie das Ganze in Bremen verhandelt worden ist und auch deren Erfolge vielleicht zu erklären sind. Es werden Leute, die damals im KGB gewesen sind, in der Kampagne gegen Brechmitteleinsätze und Teil der Initiative heute sind, nochmal einen Rückblick halten, was damals passiert ist. Und dann hoffen wir auf eine angeregte Debatte, wie man diese Forderungen nach Entschuldigung und Entschädigung und dann würdiges Gedenken irgendwie in dieser Stadt voranbringen kann. Am Dienstag um 19 Uhr wird es im Kampnagel eine Veranstaltung geben, die versucht, ich sag mal, den langen Weg zu gehen, die strukturelle Gewalt nachzuzeichnen. Und am Freitag, am kommenden Freitag, wie gesagt, um 15 Uhr am UKE dann die Kundgebung oder die Demonstration. Und wir hoffen auf eine möglichst breite Resonanz, damit sich in Zukunft diese Verhältnisse ändern. Achille John ist ja nicht der einzige, das einzige Opfer rassistischer Gewalt in Hamburg. Und ich will auch mal daran erinnern, dass es eben auch andere Ebenen gibt, Samray Atan in St. Pauli Süd, die den Alltagsrassismus nicht überlebt hat. Es gibt Opfer von rechten Angriffen, Süleyman Taşgöprü, Mehmet Kemeci und andere. Oder auch an der Halske Straße, also vielleicht nochmal daran erinnern, dass es einfach auch viele Tote gab in Hamburg, wenn Rassismus tötet. Und Achille Johns Situation, die Brechmitteleinsätze, das um eine weitere Facette erweitern. Ich habe eigentlich nicht zu Achille John jetzt gesagt. Das würde ich auch so halten, weil ich finde, er hatte bis dahin ein Leben gelebt, was mit dem, was hier dann passiert ist, recht wenig zu tun hat. Und ich finde, wir als Hamburger Stadtgesellschaft sollten uns damit auseinandersetzen, was wir diesem jungen Mann angetan haben. Und ich möchte jetzt seine Biografie nicht reinzerren in unsere Überlegung darüber, wie man jetzt damit umgeht, dass man ihn umgebracht hat. Das würde seiner Person nicht gerecht werden. Ihr könnt im Internet ja auch nochmal googeln. Wir haben auf der Seite des Flüchtlingsrats eine ganze Ecke Materialien zu ihm oder zu den Brechmitteleinsätzen unter dem Reiter Brechmittel eingestellt. Und genau, da würde ich einfach an andere Stelle verweisen, um sich mit seiner Person zu beschäftigen. Vielleicht nochmal, wir haben ganz bewusst keinen Kontakt aufgenommen zu Freunden und Verwandten, weil wir mit leeren Händen dastehen. Wieso sollten wir Leuten diese ganzen Geschichten wieder hochholen, wenn wir nicht mal sowas wie ein Entschuldigen oder eine Entschädigung in der Hand haben? Die anderen Betroffenen der Brechmitteleinsätze, da kann man sagen, was wir nur noch haben, sind, ich sag mal, statistische Marker, Herkunftsland, Alter, Anzahl der erbrochenen Kügelchen. Es gibt aber keine Namen mehr. Und von daher ist eine Entschuldigung, eine Entschädigung bei den anderen Betroffenen kaum mehr möglich. Es wäre trotzdem zu fordern, dass die Stadt das öffentlich und laut vernehmlich macht. Vielleicht gibt es ja doch noch Leute, die aus guten Gründen sich nicht gemeldet haben bis jetzt, denen es aber vielleicht gut täte zu hören, wenn die eine oder andere Institution sieht, dass es ein Unrecht war, was ihnen angetan worden ist. Das sozusagen enthebt die Stadt und die Stadtgesellschaft nicht der Aufgabe, sich oder der ja, der Forderung, sich zu entschuldigen oder um Entschuldigung zu bitten und Entschädigung zu zahlen, zumindest was die Familie von Aridi John angeht oder Michael Paul Wawisi, wäre es ja auch eine Möglichkeit, eine Entschädigung zu zahlen. Und jetzt werden sicherlich einige sagen, ja, das ist juristisch ja schwierig, das durchzusetzen oder zu verkünden oder zu belegen. Man kann auch einfach Geld in die Hand nehmen und einer Familie zur Verfügung stellen oder den Kontakt suchen und sagen, ich entschuldige mich bei Ihnen, mir tut es furchtbar leid. So, ne? Das könnte ja auch passieren. In der katholischen Kirche gibt es den Begriff der tätigen Reue. Also es ist keine Organisation, die ich besonders befürworte, aber an der Stelle ist sie tatsächlich weiter. Das wäre die Frage an Herrn Zamori oder auch an andere bei den Grünen. Ja, was heißt das denn jetzt? Na, es tut mir leid. Was heißt das denn? Das ist eine Frage, die sich die SPD nicht stellen braucht, die ja noch gar nicht sieht, dass es da einen Fehler gegeben hat. Aber wie gesagt, die Grünen und vielleicht die Linke könnten ja doch mal ein bisschen was in die Hand nehmen und bewegen in dieser Stadt und sich überlegen, was heißt es, sich der Tatsache zu stellen, dass man hier über Jahre hinweg gefoltert hat. Ja.
Wieder so ein Moment jetzt in unserem Gespräch, wo ich gedacht habe, man musste diese Leute persönlich, weil ich selber war auch beim Wissenschaftsausschuss, der sich zu dem Zeitpunkt mit dem Tod von Tonu Mobda beschäftigt hat. Und das war eine Farce.
Ja.
Und es ist unmöglich, an diese Menschen als Menschen heranzukommen, diese Institutionsrepräsentanten, die funktionieren offenbar in diesen Kontexten tatsächlich als Charaktermasken ihres Jobs. Aber sie sind ja Menschen und sie müssen an irgendeiner Stelle ja erreichbar sein. Das heißt noch nicht, dass man von ihnen erwarten kann, dass sie empathisch sind, aber zumindest müssen sie in irgendeiner Weise erreichbar sein, ansprechbar sein, eine bestimmte Rationalität, Klappe offen haben, in der sich ihnen bestimmte Logiken erschließbar machen könnten. Hofft man jedenfalls immer so.
Ja. Ja, also die Leitung des UKEs hat sich gar nicht, also sie hat geantwortet, also wir haben einen sechsseitigen Brief an das UKE geschrieben im Sommer und haben gesagt, so, der 20. Jahrestag steht an, was machen Sie? Wie sehen würdiges Gedenken Ihrerseits aus? Haben Sie da Vorstellungen? Und die Antwort war, vielen Dank für den Eingang Ihres Briefes. Und dann hat man uns mehr als ein Dutzend alter kleiner Anfragen zugeschickt. Das ist ein formalisiertes Ausweichen, das ist eine Unverschämtheit. So, also das UKE stellt sich dieser Situation nicht. Und ja, diese Person zu adressieren in Bremen, Herr Scherf hat das ja anscheinend die Kurve gekriegt und es ist schon irritierend, wenn so jemand wie Henning Scherf dann als leuchtendes Beispiel dasteht. So, aber in Hamburg finden sich nur wenige. Der damalige Chef des LKAs ist zurückgetreten. Ja, es könnte auch mal von Seiten der anderen Beteiligten, also ich bringe jetzt vielleicht nochmal zwei, drei Zitate in den letzten Minuten dieser Wissenschaftsausschusssitzung, 17.12., versucht euch zurückzuversetzen, 17.12.2001, Aridi John ist 5 Tage vorher gestorben oder die Geräte sind abgeschaltet worden und dann sitzen sie alle da zusammen, da ist, Moment, ich gucke mal gerade hier auf meine Folien, da ist der Justizsenator Herr Kusch, der leitende Oberstaatsanwalt, der Wissenschaftssenator Herr Dräger und der Staatsrat Salchow, der zuständige Kriminaldirektor der Polizei, Vertreter von allen Parteien, der Direktor des UKEs und Herr Püschel. Und die sitzen da zusammen und überlegen, was ist das jetzt gewesen? Und dann sagt der Wissenschaftssenator, aber auch die Dokumente zeigen mir, zumindest in der Gesamtschau, in meiner Einschätzung, dass bei der Vorbereitung der Brechmitteleinsätze und bei der Bestimmung der Regel gründlich und fachgerecht gearbeitet worden ist. So, das stellt der Wissenschaftssenat aber fest. Nee, alles mit rechten Dingen zugegangen. Die haben hier ordentlich alle Dienstanweisungen nochmal überarbeitet. Dann erkundigt sich Herr Neumann von der SPD, der ja später auch Innensenator geworden ist, wie es denn den Polizeibeamten jetzt geht, denen geht es ja sicherlich ganz schlecht, ne? Dann versichert der Polizeidirektor, nein, nein, da haben sich die Vorgesetzten direkt drum gekümmert, um die armen Polizeibeamten, die Herrn Achidi John festgehalten haben. Und dann sagt auch Herr Püschel nochmal, die Person, der das passiert ist, also der das, ne, also Mord passiert ist, habe ich zunächst einmal aus dem Einsatz herausgenommen. Die macht das zurzeit auf Anordnung nicht. Von den anderen beteiligten Personen, den beteiligten Ärzten, hat sich einer eine Denkpause erbeten. Na, also am UKE alles soweit okay. Und dann kommt Herr Dräger, parteiloser Wissenschaftssenator, zu dem Punkt, dass er sagt, vielleicht noch etwas Persönliches zum Schluss. Wirklich einen Dank an Herrn Professor Püschel und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich glaube, sie haben sich nicht gedrängt, diese Aufgabe zu übernehmen. Sie sind darum gebeten worden, als staatlichen Auftrag diese Aufgabe zu übernehmen und tun das mit Pflichtbewusstsein und Sorgfalt. Das möchte ich gerne als persönliches Wort anfügen. Und Herr Petersen, der war mal Kandidat als Bürgermeister, Matthias Petersen als Arzt, sagt, zunächst möchte ich mich eigentlich dem Dank, den Herrn Dräger schon dargestellt hat, an Herrn Püschel anschließen. Ich denke, wir alle sind ihm dankbar für seine ganz tolle Arbeit, sagt Herr Petersen, später, wie gesagt, Kandidat als Bürgermeister, diese Stadt zu regieren. Und dann direkt hinterher Herr Beuys von der CDU. Ich möchte gerne noch einmal Ihnen, Herr Professor Püschel, als auch Ihren Mitarbeitern ganz herzlich dafür danken, dass Sie diese Aufgabe, die Ihnen letztlich die Politik eingebrockt hat, übernommen haben. Na, und um das nochmal am Ende hier auch nochmal zu sagen, das ist die strukturelle Ebene. Ja, wir haben es hier mit der Legislativen und der Exekutiven zu tun, die beide nochmal die ausführenden Institutionen darin bestärken und sich bedanken ganz persönlich dafür, dass das getan wird. Und wie du richtig gesagt hast, eigentlich müsste man die einzelnen Personen, Herr Beuys, Herr Petersen, Herr Neumann, mal fragen, wie denken Sie eigentlich heute dazu? Geht Ihnen das vielleicht manchmal noch durch den Kopf? Haben Sie das komplett zur Seite geschoben? Sie haben damals sich bei jemandem, der mit der Magensonde gewedelt hat, das hat er kurz vorher berichtet, dafür bedankt, dass er jungen schwarzen Männern das in den Hals rammt und diese Brechmittelfolter für ihn abnimmt. Und die Frage bleibt weiterhin unbeantwortet. Was denken diese Damen und Herren dazu? Oder haben sie es einfach zur Seite geschoben und das ist auch nicht wichtig und das können die sich ja auch erlauben. Also das ist ja eine der Privilegien darin, eben nicht Betroffener dieses strukturellen Rassismus zu sein, dass es auch vollkommen egal sein kann, wenn das so gemacht wird. Man kann sich natürlich bedanken, aber man kann auch sagen, ist ja auch nicht mein Problem. Genau. Struktureller Rassismus ist nicht das Problem der an diesem Verfahren beteiligten Personen.
Das, was du geschildert hast gerade, liegt 20 Jahre zurück. Und mir geht dann an der Stelle nur durch den Kopf, einige von denen werden inzwischen Kinder haben, die denken können und unter dem Weihnachtsbaum die Eltern danach befragen.
Und wenn es so wäre. Aber das ist natürlich, setzt voraus, dass diese Kinder überhaupt von dieser Geschichte wissen. Achso, Entschuldigung.
Du hast es ja mir die Worte aus dem Mund genommen. Ja. Die hören uns ja vielleicht und hoffentlich zu gerade oder es spricht sich rum. Das war der Sinn auch der Sendung heute, dass es sich noch einmal und noch viel mehr rumsprechen soll und dass es nicht vorbei ist. Wir haben einen großen Teil in der Sendung die Fälle, die heute jeden Tag, vermutlich jeden Tag passieren, von denen einige wenige öffentlich werden, gehört noch einmal. Ja. Daniel, ganz großen Dank
gerne.
Für den Beitrag hier heute, aber auch für diese ganz, ganz, ganz wichtige Arbeit, die du mit anderen zusammen machst.
Ja, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, das jetzt hier über den Äther zu schicken.
Sehr gerne, und immer für bestimmte Situationen und Fälle ist das FSK ein Open Mic. Nicht immer und überall, aber für ganz bestimmte Sachen auf jeden.
Danke.